Kennt ihr den Spruch, viel hilft viel? Meine Frau sagt den manchmal mit einem Schmunzeln so auf der Lippe. Und ich habe mir gedacht, zum Einstieg, lasst uns mal kurz drüber nachdenken, gibt es denn Situationen, wo ihr sagen würdet, viel hilft viel? Fällt euch da irgendwas ein aus eurem Leben? Einfach rausrufen. Viel hilft viel? Viel Geld, ja, da ist einer ganz ehrlich. Viel Geld hilft viel, ja. Sonnencreme? Ja, also viel Sonnencreme hilft gegen Sonnenbrand, ja. Viel hilft viel. Viel Gebet hilft viel. Viel Liebe hilft viel. Viel trinken. Aber Daniel Varani wird dazu sagen, langsam trinken, kleine Schluckerl. Aber ja, viel trinken ist auch nicht schlecht. Ja. Viel Menschen hilft viel. Viel Geduld hilft viel, ja, garantiert. Wie bitte, das habe ich jetzt nicht. Aber bitte gleich, ja, genau. Nicht warten auf die Geduld. Viel hilft viel ist, glaube ich, ein Denken, das begegnet uns ganz oft. Und es begegnet uns auch in unserem heutigen Predigttext. Deswegen habe ich euch gebeten, dass wir jetzt zu dieser frühen Stunde ein bisschen Gehirngymnastik machen und schauen, wo uns denn das sonst begegnet. Ich lese die kurze Passage aus dem Lukas-Evangelium, braucht dazu nicht aufstehen. Und zwar, da sprachen die Apostel zum Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanz dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Herr, wir bitten dich, begegne uns du in deinem Wort, damit wir Halt finden und unser Vertrauen auf dich setzen. Segne du alles Reden und Hören. Amen. Mehre uns den Glauben, so bitten die Jünger. Und mit diesem Glauben wollen wir uns heute in der Predigt ein Stück weit auseinandersetzen. Mehre uns den Glauben, mehr Glauben. Was für ein frommer Wunsch, den die Jünger da aussprechen. Ich glaube, der Gedanke, der für die Jünger dahinter steckt, ist ganz einfach der. Viel hilft viel. Mehr Glaube kann halt einfach mehr. Also es ist doch gut, viel Glaube zu haben. Und eigentlich klingt diese Bitte besonders gut, wenn man sie vergleicht damit, worum die Jünger sonst so bitten. Denn im Vergleich zu den anderen Aktionen, die die Jünger immer wieder so loslassen und immer wieder mal ein Fettnäpfchen erwischen, ist doch diese Bitte um mehr Glaube eine ihrer Sternstunden. Ich denke an den Streit der Jünger, wo sie sich gestritten haben, wer denn der Wichtigste und der Größte ist. Und dann gehen zwei von ihnen zu Jesus und sagen, Jesus, bitte mach uns doch zu den Allerwichtigsten, wir wollen zu deiner Linken und zu deiner Rechten sitzen, wir wollen die Ehrenplätze haben. Oder ein anderes Mal, da ist Jesus mit seinen Jüngern in einem Dorf abgewiesen worden, da wurden sie nicht willkommen geheißen und die Apostel Jakobus und Johannes in Feuereifer schlagen vor, man könnte doch Gott bitten, dass er da ein bisschen Feuer vom Himmel fallen lässt und das Dorf zur Strafe vernichtet. Also dagegen wirkt die Bitte um mehr Glaube wie ein Jackpot. Da denkt man sich, ja, ja, jetzt haben es die Jünger gerafft. Immerhin geht es ja im Glauben darum, dass man auch wächst, dass Glaube mehr wird. Also es ist doch gut, viel Glaube zu haben. Oder etwa nicht. Und überraschenderweise begegnet uns das in dieser Bibelstelle. Und man hat das Gefühl, also da ist ja irgendwo ein Irrtum. Denn für ihre Bitte, dass sie mehr Glauben gern hätten, dass Jesus ihnen mehr Glauben schenken soll, kriegen sie von Jesus nicht zwei Daumen nach oben, sondern eine weitere kleine, kurze Gratis-Lektion zum Wesen des Glaubens. Und kurz zusammengefasst könnte man sagen, diese Lektion lautet, kleiner Glaube ist groß genug. Jesus verwendet das so einen Vergleich, wo er das Senfkorn mit reinbringt und zeigt, dass selbst mit einem Glauben klein wie ein Senfkorn die unmöglichsten Dinge möglich werden. Aber lasst uns nochmal einen Blick ein bisschen in die Details werfen. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass die Jünger um mehr Glauben bitten? Im Lukas-Evangelium, wo unser Predigttext steht, da erfahren wir keine Hintergründe. Aber im 17. Kapitel von Matthäus, da macht Jesus genau so einen Senfkornvergleich ein weiteres Mal. Und dort erfahren wir etwas über die Situation der Jünger. Im Hintergrund zu diesem Senfkornvergleich, da steht ein Scheitern der Jünger. sie sind gescheitert im Leben. Sie hatten einen Auftrag von Jesus bekommen, Menschen zu heilen, Dämonen auszutreiben. Und das hat ganz oft geklappt. Aber dann ist die eine Person, wo es nicht geklappt hat. Sie sind gescheitert. Dann muss der Meister selbst dran. Jesus regelt die Sache und die Jünger sind erstaunt und ein bisschen verwundert, warum hat es bei ihm geklappt und bei uns nicht? Und sie fragen ihn, Jesus, warum? Was ist da los? Und Jesus' Antwort besteht aus einem komischen Wort. Das ist griechisch, bitte nicht schrecken, ich erwähne es trotzdem kurz. Und zwar, er sagt, Oligopistia. Das ist ein Wort, das kommt eigentlich an der Stelle, nur an der Stelle einmal vor. Und es setzt sich zusammen aus zwei Wörtern. Dem Wort aus Glauben und dem Wort für wenig, gering, klein. Darum wird es oft übersetzt, die Jünger, sie waren kleingläubig. Manchmal wird es auch übersetzt als ungläubig. Aber meistens ist es eben dieses kleingläubig. Und es scheint so, als würde Jesus seinen Jüngern sagen, euer Glaube ist zu klein, er ist zu gering. Und für mich macht das nachvollziehbar, warum die Jünger dann auf einmal sagen, Herr, mach unseren Glauben größer, schenk uns mehr davon, damit wir mehr bewirken können. Damit wir für die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, besser gewappnet sind, damit wir sie besser meistern. Viel hilft viel, wie wir anfangs gehört haben. Ich halte diese Deutung aber für hochproblematisch und ich möchte das an drei Gründen festmachen. Zum einen, Jesus sagt selbst, dass dieses Denken falsch ist. Ich glaube zweitens, dass es auch theologisch falsch ist und unser Leben zeigt uns, glaube ich, auch praktisch, dass es falsch ist. Aber eins nach dem anderen. Das Argument, das Jesus ins Feld führt, ist ja genau das, dass kleiner Glaube ausreicht, um Unmögliches zu vollbringen. Und um zu zeigen, dass kleiner Glaube, und dass sogar nicht, also dass nicht nur kleiner Glaube, sondern auch der kleinste Glaube genügt, wählt er als Veranschaulichung das kleinste Ding, das man damals in dieser Zeit, in dieser Region gekannt hat. Ein winzig kleines Senfkorn. Glaube, der so klein ist wie ein Senfkorn, da ist alles da, was Glaube überhaupt vollbringen kann. Glaube, der kleiner wäre als ein Senfkorn, da müsste man sich fragen, ist das eigentlich noch Glaube, weil da ist ja dann quasi nichts mehr existent. Sollte man da nicht viel besser schon vom Unglauben sprechen? Das ist auch der Grund, weshalb manche Bibeln an dieser Matthäusstelle dann mit dem Unglauben übersetzen. Ich habe in diesen beiden Bibelstellen, über die ich jetzt gesprochen habe, nicht den Eindruck, dass Jesus ein Problem hat mit kleinem Glauben. Er sagt ja, kleiner Glaube genügt. Im Gegenteil, Jesus feiert diesen kleinen Glauben, weil da schon alles an Kraft drinnen ist, die Kraft Gottes darin schon erfahrbar wird. Denn es kommt ja nicht auf meine Glaubenskraft drauf an, sondern auf die Kraft, die in Gott wohnt. Und die wird mir im Glauben auch irgendwo zugänglich. Also Jesus hat kein Problem mit dem kleinen Glauben, deswegen wehrt er sich auch gegen diesen Gedanken, viel Glaube hilft viel. Zweitens, es ist auch theologisch falsch, dass Glaube mehr bringt. Man muss sich doch erstmal die Frage stellen, was ist denn eigentlich Glaube? Theologen können da lang und breit drüber diskutieren und debattieren. Ich habe mir einfach drei Gedanken ausgewählt, die mir das helfen, was da hinter Glauben drinnen steckt. Zum einen ist es die Hinwendung zu Gott. Ich sage, da gibt es einen Gott, mit dem will ich zu tun haben. Den brauche ich in meinem Leben. Das ist schon Glaube. Glaube bedeutet, sich Gott hinzuwenden. Glaube bedeutet aber auch, Gott zu vertrauen. Und Glaube beinhaltet das Wissen, dass man weiß, dass alles von Gott abhängt, dass letztlich alles in seiner Hand liegt. Der Gedanke der Jünger, dass ein größerer Glaube dazu führen könnte, dass sie mehr Erfolg im Leben haben, wirkt da irgendwie komisch, wenn es beim Glauben doch darum geht, alles auf Gott zu werfen. Lässt sich Gott etwa durch meinen Glauben beeindrucken oder manipulieren oder lenken, dass am Ende das rauskommt, was ich mir selbst wünsche? Man könnte das kritisch hinterfragen. Von wem erwarte ich denn dann in so einem Fall was? Erwarte ich etwas von meinem Glauben oder von Gott? Worauf setze ich denn meine Hoffnung? Auf meinen großen Glauben oder auf Gott? Wenn tatsächlich alles von meiner Größe, von meiner Stärke des Glaubens abhängt, vertraue ich dann auf mich oder auf Gott? Darf man das überhaupt nur Glaube nennen oder ist es eigentlich Unglaube, wenn ich auf mich selbst vertraue? Theologisch gesprochen sagt man nachher, wird da der Glaube zu einem Werk? Also vollbringt da ich was oder ist es etwas, wo ich auf Gott vertraue? lasst mich das mit zwei Bildern vergleichen. Ich habe jetzt blöderweise vergessen, noch ein Bild bei dir abzugeben, lieber Klaus. Deswegen ein Appell an eure Vorstellungskraft. Wenn ihr an einen starken Glauben denkt, oder wenn ich an einen starken Glauben denke, dann kommt man zuerst zu einem toller Bodybuilder, der so dasteht, mit Muskeln bis hinter die Ohren, wenn er den Bizeps anspannt. So stelle ich mir im ersten Moment starken Glauben vor. Aber ich glaube, das ist falsch, das führt uns auf genau auf diese Schiene, viel hilft viel. Aber ich glaube, beim Glauben ist es eigentlich ein ganz anderes Bild, das dahinter steckt. Und ich habe euch damals so ein Stückchen Holz mitgebracht, das soll uns an einen Staffellauf erinnern. Denn beim Staffellauf, ich glaube, da können wir viel über den Glauben lernen, wie die beiden zusammenhängen, oder? Ja? Weil beim Staffellauf gibt es einen Bereich, da liegt etwas in meiner Zuständigkeit. Da laufe ich meine Strecke und dann kommt der Punkt, bis dahin bin ich zuständig. Und ab diesem Punkt, wo der Übergabepunkt ist, da ist auf einmal jemand anders zuständig. Und ab diesem Zeitpunkt liegt nichts mehr in meiner Hand. Wie schnell der läuft, ob der ins Ziel kommt oder bei Mackie abbiegt oder was auch immer, das liegt nicht in meiner Hand. Und ich glaube, so ist es im Glauben auch. Es geht beim Glauben darum, etwas aus der Hand zu geben, Gott zu geben, zu merken, ab welchem Punkt bin ich nicht mehr zuständig. Und dann ist es auch komplett egal, ob ich mich mit meiner letzten Kraft zu diesem Übergabepunkt schleppe und dieses Staffelholz überreiche oder ob ich da fit wie ein Turnschuh ankomme, ob ich im Glauben wie ein kleines gebrochenes Häufchen da bin und mit letzter Kraft sage, Herr, übernimm du, oder ob ich da vor Glauben und Kraft strotze und mir denke, ha, und heute reiße ich mit Gott Maulbeerbäume aus und die pflanzen wir dann mal hier in die Krems oder ins Mittelmeer, wo auch immer mir gerade danach ist. Wichtig ist, dass wir an diesem Übergabepunkt ankommen und es dort in Gottes Hände legen. Und dann beginnt der schwierige Part, dass man nicht weiß, wann erreicht Gott sein Ziel? Welches Ziel hat er denn überhaupt vor Augen? Wie geht die ganze Sache dann auch für mich weiter? Alles, was ich kann, ist zu diesem Übergabepunkt zu laufen und dort abzugeben. Meine Not, meine Sorge, das, was mich bewegt, mit diesem Staffelholz in Gottes Hände. Und ich glaube, das ist der Glaube, um den es letztlich auch theologisch geht. Ups, keinen Brand ausgelöst. Das ist der Glaube, um den es geht. Und dieser Glaube macht deutlich, es kommt nicht auf meinen großen Glauben drauf an, sondern darauf, dass Gott sein Ding macht. Und ich bin dabei und ich gebe meine Sachen bei ihm ab. Hauptsächlich dieser Glaubensschritt passiert, egal wie er passiert. Und als drittes möchte ich auf unser praktisches Leben, auf unsere Realität Bezug nehmen. Denn auch in unserem Alltag, da begegnet uns, glaube ich, die Problematik davon, wenn wir sagen, viel hilft viel. Und an der Stelle möchte ich auch gern persönlich werden. Ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll, weil es geht ja eigentlich nicht um mich oder meine Person. Ich möchte mich nicht in den Mittelpunkt stellen. Ich spreche trotzdem persönlich aus meiner Sicht und meiner Erfahrung, weil ich überzeugt bin, dass ihr Ähnliches erlebt, dass zu wenig über Scheitern und Leid gesprochen wird. Und darum mache ich das jetzt einfach. Aber bitte habt im Kopf, es geht nicht um mich, sondern ich will das stellvertretend ansprechen, was ich jetzt tue. Ihr wundert euch vielleicht, warum Frieda jetzt nicht hier steht, obwohl sie im Gottesdienstplan eigentlich drinnen steht. Es hat damit zu tun, dass Frieda schwanger ist oder gewesen ist. Letzten Dienstag hat Frieda eine Untersuchung gehabt und wir haben erfahren, dass die Schwangerschaft nicht gehalten hat. Es ist zum zweiten Mal, weil bereits vor der Anna, die wir über alles lieben, war das schon mal der Fall, dass eine Schwangerschaft nicht gehalten hat. Das Herz von dem winzigen Baby hat einfach aufgehört zu schlagen. Es war ein frühes Stadium in der Schwangerschaft. Es war in einer Zeit, wo man eigentlich noch nicht von Schwangerschaft wirklich spricht. Es war noch vor der 12. Woche und diese 12. Woche ist so eine unausgesprochene Grenze. Da spricht keiner drüber, was passiert oder auch darüber, wenn etwas passiert, was nicht passieren sollte. Und es ist schade, glaube ich, dass da nicht drüber gesprochen wird, denn in diesen Wochen, da passiert ja so unheimlich viel. Da ist die Freude, das sind die hoffnungsvollen Erwartungen. Da ist das Zittern und das Bangen und manchmal, leider viel zu oft, auch ein schmerzhafter Abschied. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir als Glaubensgeschwister auch über Tiefpunkte und Rückschläge im Leben sprechen können. Erst letzte Woche hat sich ein Gespräch noch im Garten ergeben und da habe ich noch gemerkt von Leuten, denen dasselbe erlebt haben, dass sie gesagt haben, ja, eigentlich darüber spricht man nicht, aber es hilft doch, wenn man darüber spricht. Dieser Verlust ist jedenfalls der Grund, warum ich heute hier statt meiner Frau stehe, warum ich für sie einspringe. Aber der Hauptgrund, warum ich diese Sache erzähle, ist nicht, um zu erklären, weshalb ich da stehe und nicht meine Frau, sondern es hängt mit diesem Thema vom kleinen Glauben zusammen. Denn bereits vor 3 Wochen haben sich in der Schwangerschaft von Frieda Komplikationen abgezeichnet. Und in diesen vergangenen 3 Wochen, da haben wir viel gebetet. Wir haben mit engen Freunden und Familienmitgliedern gesprochen. Auch die haben gebetet. Und da stelle ich mir doch glatt die Frage, was wäre, wenn mein Glaube größer gewesen wäre? Wäre die Sache dann vielleicht anders ausgegangen? War mein Glaube zu klein? War unser Glaube zu klein? Lag es an Sünde in meinem Leben oder in unserem Leben? Hätten wir noch inbrünstiger beten sollen? Hätten wir zusätzlich noch fasten sollen? Hätte ich nicht nur die Hände falten sollen, sondern auf die Knie gehen sollen? Hätte ich nicht wütend zu Gott rufen sollen, warum? Warum ist es immer so schwierig? Warum lässt du so viel Schmerz und so viel Leid zu? Hätte ich nur mehr Bibel lesen sollen und mehr Bibelverse auswendig lernen sollen und so weiter? Hätte ich noch mehr? Denn viel hilft ja viel. Und vermutlich kennt ihr solche Gedanken aus eurem Leben, wo ihr Scheitern erlebt habt oder Verlust erlebt habt, wo Krankheit hereinbricht und nicht wieder weggeht, wo Gebrechen oder sonst eine ausweglose Situation da ist und man sich fragt, was ist mit meinem Glauben falsch? Hätte es da nicht noch mehr gebraucht? Wäre mir dann nicht so viel Leid erspart geblieben? Ich glaube, das sind Bereiche, wo uns genau dieser Gedanke begegnet. Viel hilft viel oder oftmals im Nachhinein viel hätte viel mehr geholfen. Aber ist das wirklich so? Und ich erinnere mich an eine Freundin, die aufgrund von ihrer spastischen Lähmung im Rollstuhl sitzt. Sie ist auch im geistlichen Dienst tätig. Und sie hat schon mal von einem anderen Christen zu hören bekommen, wenn du richtig oder mehr glauben würdest, dann könntest du jetzt aufstehen und würdest herumspringen und tanzen und laufen. Der Gedanke, dass viel Glaube viel hilft, der wirkt auf den ersten Blick nett oder er ist auch gut gemeint. Dahinter steckt ja die Absicht, wir können etwas an unserem Leid, an unserer Situation verbessern. Aber ich glaube, im Grunde ist er total grausam. Denn plötzlich bin ich nicht nur mit dem Leid konfrontiert oder mit meiner Herausforderung oder der schwierigen Situation, sondern höre ständig noch, du bist selbst schuld an deinem Leid und wie es dir jetzt geht. Weil du könntest ja, wenn du nur richtig tun würdest. Der kleine Glaube, es gibt glaube ich keinen zu kleinen. Das ist der Gedanke oder die Spur, auf die uns Jesus setzt. Kleiner Glaube ist groß genug. Darum will er uns von diesem Irrglauben ablenken oder weglenken. Und lässt uns nicht bei dem Gedanken bleiben, dass viel Glaube mehr helfen wird. Ich glaube, das hat uns auch die Theologie gezeigt. Bei Glaube kommt es nicht auf die Größe meines Glaubens drauf an, sondern auf die Größe unseres Gottes. Und unsere Lebenswirklichkeit, glaube ich, zeigt uns immer wieder, viel Glaube, darauf kommt es gar nicht drauf an. Weil uns der Glaube nicht vor Leid und Scheitern bewahren wird. Und da sind wir übrigens auch in guter Gesellschaft, in biblischer Gesellschaft. Denn der Apostel Paulus, der hat selber an einer Sache gelitten und spricht einmal von einem Stachel, den er im Fleisch hat. Die meisten glauben, dass es dabei um irgendein Krankheitsleiden geht. Und er betet zu Gott mehrmals um Hilfe und Heilung. Aber Gott gewährt sie ihm nicht. Stattdessen bekommt er als Antwort diesen Satz, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Besonders bewegt hat mich diese Woche das Zeugnis von einer jungen Frau, die ebenso eine Fehlgeburt erlitten hat im frühen Stadium. Sie hat gesagt, dass der Glaube ihr in dieser Zeit viel geholfen hat. Und das finde ich so spannend, dass wie bei diesem Josef am Anfang in der Schriftlesung, dass das Leid nicht dazu führt, dass man sich abwendet von Gott und sagt, dieser Gott, der meint es gar nicht gut mit mir. Sondern dass man immer wieder zu einem Punkt kommt, wo man sagt, ja, Gott, er ist da für mich. Er lässt mich nicht im Stich. Und nur weil ich jetzt gerade Leid erlebe, heißt es nicht, dass er abwesend ist. Er geht mit. Manchmal kann man Sachen nicht wegbeten oder wegglauben. Manchmal sind wir diesem Leid ausgesetzt. Manchmal bewahrt uns der Glaube nicht vor diesem Leid. Stattdessen führt uns der Glaube in die Tiefe und er begleitet uns an einen Tiefpunkt in stürmischen Zeiten im Leben. Glaube bedeutet, dass man sich in dieser Zeit trotzdem an Gott wendet, dass man ihm immer wieder dieses Staffelholz zuspielt und sagt, mach was, jetzt ist dein Part, ich kann nichts mehr machen. Es geht darum, Gott anzubeten und zu preisen für das, wer er ist und was er ist und was er bleibt. Der Schöpfer des Lebens, ein Gott, der gibt und ein Gott, der nimmt. Gott, der Gott bleibt, auch wenn wir nicht verstehen, warum er Sachen tut oder nicht tut. Und mit diesen letzten Worten, jetzt habe ich eigentlich schon auf ein Lied Bezug genommen, das diese junge Frau gesagt hat, was ihr in dieser Zeit geholfen hat. Und wir wollen das jetzt singen. Es ist ein Lied, das uns vor Augen hält, dass es eben im Glauben nicht nur um das Überwinden von Leid geht, sondern auch um das Aushalten, das Ausharren. Auch da ist Glaube am Wirken. Wenn Glaube klein ist wie ein Senfkorn, dann glaube ich, können wir getröstet sein und gespannt sein auf das, was Gott tut in unserem Leben. Auch wenn es ein kleiner Glaube ist in schweren Zeiten. Ich lade euch deswegen ein, dass wir dieses Lied singen. Es heißt Praise You in the Storm. Es spricht vom Scheitern und vom Leiden. Aber ich lade euch einfach ein, dass ihr entweder mitlest mit Übersetzung, dass ihr reinhört oder dass ihr auch mitsingt, wenn ihr wollt.